Ich möchte gerne noch mit uns beten. Nun gib uns Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt den frischen Trank. Lass über der Gemeinde helle aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Gib deiner Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestählt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Da ich als Letzte in der Predigtreihe über den Johannesbrief den Schluss des Briefes vor mir habe, jedoch keine vorherigen Predigten gehört habe, möchte ich ein bisschen ausholen, um den Zusammenhang herzustellen, auch für mich selber, weil ich die anderen Predigten ja nicht gehört habe. Der Johannesbrief, der erste Johannesbrief hat nicht so die gewöhnliche Form eines Briefes, und enthält auch gar keine persönlichen Nachrichten, wie das in den anderen Briefen oft üblich ist. Manche Ausleger haben deshalb gesagt, dass es sich um eine Art Predigt handle, ein christliches Handbuch oder eine erklärende Ergänzung oder eine Streitschrift in der Auseinandersetzung mit den damaligen Irrlehren oder neu aufkommenden gnostischen Lehren. Jedoch, wenn man die Sprache des Briefes sich antut, dann spürt man, das ist schon eine persönliche Sache. Da schreibt er zum Beispiel, meine lieben Kinder. Da ist so eine persönliche Beziehung zwischen den Christen. Wahrscheinlich hat er die gekannt. Und an einer Stelle in Kapitel 2,1 heißt es, es ist die Botschaft eines Vaters an seine Kinder. Also es ist schon eine innige Form eines geistlichen Austauschs zwischen einem geistlichen Leiter und einer Gemeinde. Aber im Inhalt geht es darum, die großen Wahrheiten des Evangeliums und das, was das Evangelium für uns bedeutet, im Alltagsleben eines Christens konkret zu übertragen. Wie schon erwähnt, die Gnostik, das war der damalige Lehrer, die kam auf eine Art Irrlehre. Das war eine Sonderlehre, die die christliche Erkenntnis, die geistige Komponente des Evangeliums über das leibliche, fleischliche Alltagsleben stellte. Also es ist nicht so wichtig, was der Leib tut, sondern was der Geist denkt und was die Seele empfindet. Und deshalb ist das auch vielleicht ein Teil dieses Briefes, besonders auch dieses letzten Abschnittes, dass der Apostel sich dieser Strömung entgegenstellt und an den Christen helfen möchte, dass sie sich in dieser Situation zurechtfinden. Und wenn ich denke, ist das ja ein Stück weit auch heute so. Es ist ziemlich aktuell in der Form, dass die Gemeinden, die Lehren des Evangeliums oft verdreht werden und verdreht wurden, und dass wir eine vielfältige Form christlicher Angebote haben und man weiß manchmal gar nicht, was war, was richtig und klar ist. Als ich jung war, da gab es evangelisch und katholisch, und wenn man jetzt guckt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, gibt es unendlich viele Formen und Ausdrucksweisen. Nun, weil Johannes dem auch seine Autorität entgegenstellen möchte, beginnt er, das möchte ich deshalb lesen, im Kapitel 1, Vers 1 bis 4 Folgendes zu sagen. Und das ist so richtig, man spürt das, das ist eine ganz gewichtige Aussage. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben, unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, auf dass unsere Freude vollkommen sei. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund dieses Textes und auch der Gedanke, der jetzt dem auch vorangeht, was ich jetzt lesen und auch darüber auslegen möchte. Also heute der Text, ich lese ihn, 1. Johannes 5, Vers 12 bis 21. Ich habe 13 angegeben, der 12 gehört noch dazu. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, mit der wir von ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, seine Sünden nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode, bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Sondern wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen aber, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt aufgenommen habt. Wenn man zuhört, merkt man das meistens nicht. Da ist ein Wort, das kommt 6-mal vor. Darf ich mal fragen, welches Wort? Wissen. Wir wissen. Ich bin überzeugt, dass wir in der Zeit leben, von der Jesus sagt, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, würde niemand selig. Das glaube ich ganz fest. Die geistige und geistliche Verwirrung ist heute derart, dass viele Christen das oft gar nicht unterscheiden können. Und es steht im Matthäus 24, wir haben es ja diese Woche gelesen, wenn Sie den Text lesen, der Losungsbibel lese, es werden sich viele falsche Propheten erheben, werden viele Menschen verführen. Und wir spüren das sogar oft mitten durch Familienverhältnisse. Der bekannte Prediger Spurgeon hat einen Satz gesagt, der ist mir letzte Woche übergekommen und den möchte ich gleich zitieren. Der hat Folgendes gesagt: Es gibt nichts Neues in der Theologie, außer dem, was falsch ist. Wenn du etwas Neues predigst, ist es nicht wahr. Und wenn du etwas Wahres predigst, ist es nicht neu. Finde ich einen tollen Satz. Aus diesem Grund wollen wir uns einfach an die schlichte Wahrheit des Wortes Gottes halten, wie es hier steht. Es ist nicht ganz einfach, muss ich sagen. Ich habe es durchgelesen und dachte, oh Martin, du hast mir ja richtig eine Aufgabe gegeben und ich habe auch richtig darüber gebrütet. Also ich habe 4 Gedanken herausgelesen, über die ich einfach etwas sagen möchte und ich habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das möchte ich auch vorneweg sagen. Aber es ist eine Möglichkeit, ich glaube, es ist richtig und vieles auch wahr und brauchbar für unser Alltagsleben. Das Erste ist, was hier gesagt wird in Vers 12 und 13, das ist die Glaubensgewissheit. Zentrale, unveränderliche Wahrheiten, die in diesem Text stehen. Erste also, die Glaubensgewissheit. Vers 12 und 13, ich lese nochmal. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Mir kommt das vor, das sind Worte wie in Stein gemeißelt. Die stehen einfach da, unveränderlich. Es gibt eine allgemein verbreitete Unwahrheit unter dem Volk, wenn man sagt, Glauben heißt nicht wissen. Das hat mir mein früherer Grundschullehrer immer schon gesagt, er wusste, dass ich im CVJM war und ab und zu hatte das spöttisch fallen lassen. Glauben heißt nicht wissen. Es mag zutreffen im allgemeinen Unterhaltungsdeutsch, wenn man etwas nicht weiß und konkret gefragt wird und sagt, ich glaube, dann ist das nicht wissen, klar. Aber wenn man den Sinn der Redewendung auf den christlichen Glauben anwendet, dann ist das grundfalsch. Glauben im christlichen Sinne ist, ich weiß. Hiob hat schon gesagt, wir haben ja Hiob auch gelesen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein Fundament, da kann man drauf bauen. Oder Paulus, wurde vorhin auch zitiert, glaube ich. Ich bin gewiss, dass nichts uns scheiden, das ist ein langer Satz, dass nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Ich bin gewiss. Und Römer 8, 16, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Kein Zweifel, das ist eine Aussage, die steht. Und es ist auch so, dass man, wenn man im allgemeinen Volksglauben behauptet, ich glaube an Jesus Christus und dann werde ich selig, wer es glaubt, wird selig, dann denken die Leute gleich, ach, das ist ja ein Sektierer. Auch schon gehört? Wenn ich sage, ich werde selig, dann bin ich ein Sektierer. Es kommt vielleicht daher, dass in der katholischen Kirche das so gesagt wird, wenn jemand das behauptet, der sei verdammt. Das ist ein Dogma in der katholischen Kirche, wer das behauptet. Und eine Heilsgewissheit ist aber was ganz anderes. Gewissheit, Heilsgewisssein, das bezeichnet die Gewissheit eines Glaubenden vor dem jüngsten Gericht, wir leben heute Ewigkeitssonntag, von Gott, dem Richter, freigesprochen zu werden. Ich bin gewiss, ich habe einen Erlöser, der spricht mich frei. Und diese Gewissheit gründet sich ganz fest darauf, dass Jesus Christus in seinem Kreuzestod stellvertretend für mich ganz persönlich, gestorben ist und bezahlt hat. Und darauf verlässt sich der gläubige Christ. Ich bin gewiss. Entschuldigung, darf ich mal um ein Glas Wasser bitten? Ich habe so einen trockenen Mund. Ja, ich bin gewiss. Ich habe einen seltsamen Konfirmationsbruch bekommen. Der hat mich damals, ich bin mit christlichen Gedanken aufgewachsen, meine Mutter hat mich von klein auf gelehrt und ich war nie gegen Gott. Aber so ganz persönlich, das habe ich als Kind, als junger Mensch nicht verstanden. Und dann kam eine Konfirmation. Und der Konfirmationsspruch, der hat mich so richtig vom Sockel gehauen und da fing es bei mir richtig an. Und er lautete 1. Korinther 1,18. Ich habe mich sehr gewundert, dass der Pfarrer mir so einen Spruch geben konnte, das war damals so. Man konnte nicht aussuchen wie heute. Oh, danke schön. Ist mir peinlich, aber ich darf mal.
Ich wollte dir schon eins bringen, aber ich wusste nicht, ob ich es hatte.
Ich weiß nicht, warum heute der Mund so trocken ist. Er lautete: Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Gedankenstrich. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und jetzt denken Sie mal, wenn Sie jetzt ganz unbedarft so einen Spruch für Ihr Leben bekommen und das persönlich nehmen wollen. Das erste ist, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Was? Gibt es das auch? Der erste Gedanke, wie kann man so hochmütig sein, sagen, andere gehen verloren. Ja, die Jesus nicht haben. Das war so gedacht. Ja? Und da war ich ganz erschrocken. Der zweite Gedanke, der hat noch eine ganz andere Wirkung bei mir ausgelöst. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Ich werde selig. Also Paulus konnte das sagen. Ja, das ist die Frage, das ist die ganz große Frage auch von der Heilsgewissheit, die man haben kann. Und jetzt frage ich es einfach mal so, weißt du, dass du selig wirst? Kannst du das wissen? Woher kann man das wissen? In diesem Text steht die Antwort. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das muss klar sein in jedem Leben. Oder? Wie wollen Sie denn sterben? Ich war ja auch Prediger nach meiner Missionszeit in einer Gemeinde, Süddeutschland. Und da hatte ich einen Bruder, Pfarrerbruder, der war auch gläubig. Mit ihm hatte ich regelmäßig Gemeinschaft. Also Gebetsgemeinschaft, wir haben ausgetauscht und auch für die Gemeinde gebetet. Und der hat in seine Liturgie immer diesen Satz eingebaut. Der kam so regelmäßig. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Und dann haben die Leute auf einmal gesagt, das war in Alemannisch, wird da gesprochen. Dann haben die gesagt, ha, das ist ja ein Stündlespfarrer. Wisst ihr, was Stündle ist? So die Stunde, ne? Das ist ja ein Stündlespfarrer. Das ist ja, der passt irgendwie nicht zu uns. Der hat klar Text geredet, ja? Und dann, ja, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Deshalb frage ich, hast du das Leben? Das habe ich euch geschrieben, sagt Johannes, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch ist. Ich habe vorsorglich mal so 10 Kopien eines Übergabegebetes mitgebracht. Das könnt ihr dahin mitnehmen, persönlich für euch mal klar machen. Das mache ich manchmal auch, wenn ich Bibeltage oder so habe. Und dann biete ich das an. Könnte ja sein, dass manche hier irgendwo noch nicht klar Schiff gemacht haben. Nehmt es mit und betet es zu Hause durch und macht es klar in eurem eigenen Leben. Das ist wichtig. Wie kommt man dazu? Wie kommt man zu so? Wer den Sohn hat, wie kommt man dazu? Der Johannes hat ja ein Evangelium geschrieben und das steht im Kapitel 1, in dem Prolog steht, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wer sind die Seinen? Das ist eigentlich mal grundsätzlich sein Volk Gottes, das Evangelium, seinem Volk Israel, die haben ihn nicht aufgenommen, haben ihn gekreuzigt. Aber es gilt auch viel weiter hinaus auf alle Menschen, denn er ist ja der Schöpfer. Wir sind ja sein Eigentum. Er kam in diese Welt und sie nahmen ihn nicht auf. Und viele Beispiele auch seiner Gleichnisse sagen davon, da kam er in seinen Weinberg und Schluss an einer Stelle heißt es, da haben sie seinen Sohn getötet. Jetzt gehört das Erbe uns. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen nicht auf. Dann kommt der Vers, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. So, ist das so? Laufdorfer? Wer ihn aufnimmt, der hat das Leben. Und dann schreibt Paulus noch, Johannes noch in dem Nachsatz, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt an den Namen Jesu Christi. Ist die Einladung an diesem Morgen, es ganz klar mit Jesus festzumachen. Das ist, wie wenn ich in die Tür reinkomme, dann bin ich hier drin, dann gehöre ich da rein. Wer Jesus hat, der hat ihn. Ich habe ihn eingelassen, Offenbarung 3,20, ich stehe an der Tür, klopfe an, wer die Tür aufmache, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten. Genau so. Das kann möglich sein und macht es klar, wenn ihr es nicht wisst. Das ist der erste große Gedanke. Die Heilsgewissheit, das ist Paul, dem Johannes wichtig. Das ist ganz wichtig. Das zweite ist, zu dem gehört das rechte Gebetsleben. Vers 14, 15. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Woran liegt das? Dass das Gebet in unseren Gemeinden und vielleicht auch in unserem eigenen Leben einen so geringen Stellenwert hat? Also ich bin ja ziemlich rumgekommen in meinem Leben, auch in vielen Gemeinden und habe gesehen, die Gebetsstunden sind die schlechtest besuchtesten Veranstaltungen. Und wenn man die Gebete hört, da ist nicht viel Zuversicht, da ist nicht diese Glaubenszuversicht, von dem hier die Rede ist. Woran liegt das? Fehlt uns die Zuversicht? Kann Gott nicht? Oder trauen wir es ihm nicht zu? Oder beten wir nicht nach seinem Willen? Bringen wir immer nur eine Auftragsliste vor ihn und bitten? Was möchte Gott? nach seinem Willen beten? Oder kann es sein, dass wir nicht im Licht Gottes leben, dass wir unvergebene Schuld in unserem Leben haben, nicht aufräumen? Es blockiert. Oder gibt es die Unversöhnlichkeit? Ich kenne ja, lauft doch nicht, ihr seid alle liebe Leute, sonntäglich angezogen, nett, lächelnd, fröhlich. Aber es könnte sein, dass hinter dem allem auch so kleine Nickigkeiten sind. Dass man dem einen und dem anderen nicht so gerne begegnet oder ein bisschen aus dem Wege geht. Aus bestimmten Gründen. Hat das was zu tun mit erhörlichem Beten? Und das ist unsere Zuversicht, mit der wir vor ihm reden, wenn wir etwas bitten, nach seinem Willen, so hört er uns. Was es auch sei, Johannes spricht von Zuversicht, wenn man bittet. Konkrete Erwartung, dass das, was ich bitte, auch kommen darf. Das ist dann für mich auch immer wieder so eine Selbstprüfung. Ist mein Motiv sauber? Oder bin ich eigensüchtig? Oder ist es den anderen, dem Reich Gottes, dienlich? Nach seinem Willen bitten. Ja, was ist denn Gottes Wille? Kann ich doch vorher auch abklären mit meinem Gewissen. Johannes hat ja Jesus erlebt. Er hat das bei ihm gesehen, wie Jesus gebetet hat. Jesus, das wird ja immer wieder in den Geschichten deutlich, ging manchmal nachts auf einen einsamen Berg oder hat mit seinen Jüngern gebetet, auch in Gethsemane. Und da ist von ihm berichtet, Johannes 11 zum Beispiel: Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst. Doch um der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist erwartungsvolles, gewisses Beten. So sollte eine Gemeinde Jesu beten lernen. So sollten wir beten lernen. Wirklich. Ich muss sagen, das habe ich erstmals richtig in Neuguinea gelernt. Die schlichte, einfache Erwartung, dass man von Gott etwas erwarten darf und dass es auch tut. Ich war erstaunt, als ich damals ankam. Ich sollte auf eine Station kommen. Da war eine alte, eine gestandene Missionsschwester und die sollte mir eine Einführung geben. Und als ich gelandet war, dann haben mir die Leute gesagt, ja, die ist, vorletzten Flug ist die zurück nach Deutschland. Die hatte ein Myom, die musste operiert werden, das konnte man hier nicht machen. Und dann haben die mir gesagt, ja, die kommt wieder. Gott macht das schon, wir haben gebetet, die kommt wieder. So, habe ich gedacht, ich habe den ganz schönen Glauben. Ja, mit meinem intellektuellen Zweifel, wie man das so in Deutschland gewohnt ist oder auch allgemein so, war schon noch ein bisschen dran. Und dann kam die zurück. Die kam ins Krankenhaus nach Pforzheim, kam da an, hatte nach einer kurzen Erholungsphase, hat man sie untersucht. Der Myom war nicht mehr da, oder das Myom. Dann hat man gesagt, bleiben Sie ein Vierteljahr hier zur Beobachtung und dann können Sie wieder gehen. Nach einem Vierteljahr war sie wieder da. Ja, hier können wir bei Jesus sehen die vollkommene Abhängigkeit von Gott. Und das ist eigentlich auch Gebet. Die Einheit, das Einswerden mit Gott, das ist Gebet. Dass ich mit Gott vereinen, so richtig zu ihm kommen von ganzem Herzen. Ich möchte hier mal ein kleines Gebet vorlesen. Das heißt, es ist ein Lied. Ich habe hier ein schönes altes Gemeinschaftsliederbuch, wenn es das noch gibt. Da ist ein schönes Lied drin, das habe ich mich erinnert vor einiger Zeit und ich habe das jetzt mal abgedruckt. Als ich junger CVJM war, bin ich nach Michelstadt in das Bundeszeller gefahren. Vielleicht wissen die das noch, die Älteren hier. Und da weiß ich noch, da wurde morgens immer über Lautsprecher ein Gebet gesprochen. Das hat sich mir eingeprägt, das habe ich viele Jahre, irgendwie war das im Unterbewusstsein, das kam mir kürzlich irgendwie wieder hoch und dann habe ich das Lied gesucht. Den ersten Vers konnte ich noch, der hieß: Zu dir, o Herr, erwache ich, Morgengebet. Du bist mir nah, darum freue ich mich. O gib, dass ich den ganzen Tag vor deinen Augen wandeln mag, denn ich bin dein. Du stehst vor meines Herzens Tür und rufst so freundlich: Folge mir, hier bin ich, Herr, so nimm mich hin und schenk mir rechten Kindersinn, denn ich bin dein. In Unruhe, Schwachheit, Sorge und Not, mach du mein Herz fest in Gott. Fülle es mit Liebe und Freundlichkeit. Mach mich zu stillem Dienst bereit, denn ich bin dein. In deine Hand nimm meine Zeit. Mach fruchtbar sie zur Ewigkeit. Wasch du mein Herz von Sünde rein. Lass mich im Kampfe siegreich sein, denn ich bin dein. Mit dir eil ich ans Tagewerk, du meine Freude, meine Stärk. O halt mich, bis es Abend ist, zu deiner Ehre, Herr Jesu Christ, denn ich bin dein. Könnt ihr euch mal raussuchen. Ich habe es kürzlich vervielfältigt und ich möchte es Freunden geben, die ich zum Geburtstag besuche. Lest das. Betet's. Das ist die Verbindung, die uns gewiss macht. Ich bin dein. Hörlich beten, was ist das? Ich habe eine Oma gehabt, die war nicht gläubig. Darf ich sagen? Die hat auf dem Sterbebett schwer gelitten. Die konnte nicht sterben, stundenlang. Und dann hat jemand zu ihr gesagt, bete doch zu Jesus, dass er hilft. Und dann hat sie gebetet, Herr Jesus, hilf! Augenblick später, der kann ja doch nicht helfen. Es geht irgendwann nicht mehr, dass man erhörlich beten kann. Ich habe auch ganz konkret viele Gebetserhörungen gelernt. Ich war ja junger Missionar damals und da lernt man ganz vieles zwangshaft, zwangsmäßig. Ich habe gesehen, ich war auf einer Insel tätig und da musste man ganz viel mit dem Wasser unterwegs sein, mit dem Boot. Und dann habe ich gesehen, die Einheimischen, die beten immer, bevor sie aufs Meer fahren. Die haben da so einen speziellen Ausdruck gebraucht, jetzt werfen wir den Anker. Jetzt werfen wir den Anker, das heißt Gebet, jetzt beten wir. Erst am Anfang war ich erstaunt, dann habe ich den Sinn und den Wert desselben auch wirklich selber kennengelernt. Ja, und dann war ich noch ein junger Mensch, Europäer, alles immer mit der Uhr, ja, so wie das alles so lief, auf die Uhr geschaut, dass auch heute der Gottesdienst richtig fertig ist, hat man früher, habe ich alles so gelernt. Und dann komme ich dahin, es ist alles ganz anders. Die Zeit spielt nicht so eine Rolle, sondern das Ereignis, was stattfindet. Sonntags früh sind wir mit dem Boot immer in die Dörfer gefahren, von der Missionsstation aus. Wir hatten Laienprediger, einen Pastor dabei und ich auch. Und dann sind wir ins Boot eingestiegen und sind dann an der Küste entlang, haben an verschiedenen Stellen die Prediger abgesetzt. Nachmittags kam das Boot den Weg wieder zurück und hat sie alle wieder mitgenommen. War so eine sonntägliche Routine. Und die Leute haben sich immer nach der Sonne gerichtet, auf die Uhr geschaut, konnte ich, aber die nicht. Und dann, eines Sonntags war trüb, keine Sonne. Ich stand um 7 Uhr natürlich schon am Strand, habe gewartet, das Boot war da, niemand war da. 8 Uhr, habe eine Stunde gewartet, war niemand da, da wurde ich nervös. Wie ist das, wenn eine Stunde alles so zu spät geht? Ja? Wie funktioniert das? 7:45 war niemand da, 8:30, 8:45 kam der Erste. Und ich so. Ich habe gleich gesagt, Leute, es ist so spät, die Leute sind ja gar nicht mehr da, wenn wir zum Gottesdienst kommen, komm ins Boot und so. Ja, so habe ich das gemacht mit ihnen. Dann sind sie alle schnell ins Boot gesprungen und dann haben wir das Boot übers Korallenriff, das ist etwas, so etwa tiefes Wasser, da konnte man den Außenborder nicht starten wegen dem Propeller, musste man ins tiefe Wasser. Und da sind wir rausgepaddelt und mein Bootsfahrer, der hat dann den Motor ins Wasser gelassen und wollte ihn starten, das macht man wie ein Rasenmäher, wisst ihr, ein Joke, und dann beim zweiten Mal läuft er. War aber nicht so. Der hat sich den Arm müde gezogen und dann ging es nicht. Dann hat er den Deckel runtergenommen, die Zündkerzen raus, ging nicht. Neue Zündkerzen rein, ging nicht. Und dann hat er den Vergaser abgeschraubt. Ja, und dann fiel mir was ein. Wisst ihr, was mir eingefallen ist? Der Missionar, peinlich, hat das Wichtigste vergessen. Und dann fiel mir ein, ja, wie kann Gott Gebet erhören? Habe ich gedacht, so jetzt musst du frei raus sagen, was falsch ist. Ich habe gesagt, stopp Leute, Es tut mir leid, ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe euch hier rausgehetzt und wir haben dich gebetet. Das tun wir jetzt. Und da habe ich ein Bußgebet gesprochen. Ich, Missionar. Amen gesagt, wenn du möchtest, dass wir noch in die Gottesdienste kommen, dann kannst du schicken, dass der Motor startet. Amen gesagt, der lässt den Motor rein, einmal choke, zweimal liefer. So. Versteht Gott was von Motoren oder vom Gebet? Erhörlich beten? So viel zum Gebet. Erhörlich beten. Drittens, der Umgang mit der Sünde. Das ist ein ganz wichtiges Ding. Das muss ich sagen, das ist ganz schwer, die Stelle. Ich versuche mich dran. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Denen, die nicht sündigen, zum Tode. Es gibt aber eine Sünde zum Tode. Bei der sage ich nicht, dass jemand bitten soll. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Wir wissen, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, sondern wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er und der Böse tastet ihn nicht an. Schwierig. Sünde zum Tode und nicht zum Tode. Also wenn das hier so steht, dann gibt es für Gläubige eine Sünde, die als Folge den Tod hat. Und für die soll man nicht bitten, sagt Johannes. Ich habe gelesen, dass das in einem Fallbeispiel, ich habe das selber noch nicht erlebt, da hat ein Arzt, gläubiger Arzt, das einem Seelsorger gesagt, ich habe die Sünde zum Tode begangen, ich werde sterben. Er war ganz ruhig dabei, ich werde sterben. Ich glaube an Jesus, aber ich werde sterben müssen. Steht nicht da, was er gemacht hat, habe ich so gelesen. Aber dann ein Beispiel, wie das auch verstanden werden kann. Mose im Alten Testament. Mose hat gegen die Anweisung Gottes im 4. Kapitel 20,11 in den Augen Gottes eine so verwerfliche Tat begangen, dass Gott gesagt hat, du kommst nicht ins verheißene Land, du wirst vorher sterben. Er hat den Felsen geschlagen und nicht mit ihm geredet. Und Gott hat seinen Entschluss nicht geändert. Das als Beispiel dem Thema Sünde, die zum Tode führt. Das kann möglich sein. Was ich feststelle, ist hier, dass nicht der zweite Tod gemeint ist, nicht der ewige Tod, sondern ein Kind Gottes, die sündig zum Tode, kann hier sterben. Ein falsches Verhalten im Leben, wenn man liederlich lebt und genau weiß, dieser Mensch hat so gelebt, dass der Tod die Folge sein wird. Aber er kann selig werden. Das war mir die Offenbarung dieses Textes. Da habe ich gelesen in den Auslegungen, dass das so zu verstehen ist. Das wusste ich erst nicht. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich getröstet. Es gibt eine Gewissheit des ewigen Lebens, auch wenn man wegen einer Sünde sterben darf. Denn Jesus hat bezahlt für alle Schuld, das glaube ich. Es gibt natürlich auch den Fall, wo ein Sünder, ein Gläubiger, durch die Zucht Gottes an den Rand des Todes gebracht wird und man darf für ihn beten, eine Sünde nicht, die nicht zum Tode führt. Und da denke ich an die Stelle Jakobus 5. Kennt ihr da, ja? Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennet also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernst ist. Habe ich oft praktiziert. Einige Male. Ich habe nicht dieses, ich meine, das steht auch nicht so, dass der Kranke gesund wird, sondern dass es ihm besser geht. Das habe ich oft erlebt. Man kann das tun. Wenn hier Leute sind, die haben Not, Krankheit, auch Schuld, steht hier drin, dann bekennet eure Sünden, dann räumt das aus, Dann räumt das aus. Gott bietet uns die Möglichkeit an, das will er. Er will nicht, dass irgendeiner verloren geht. Darum geht es in der Sünde. Jesus starb für die Sünde. Dazu kam er in diese Welt, nicht wegen was anderem. Das war der Grund, dass Menschen selig werden können und wenn sie die Sünden bekennen. Ich möchte mal ein paar allgemeine Sachen sagen, dass das Missverständnis hier aufkommen kann. Also wer Christ ist, der sündigt nicht, steht ja hier. Ich möchte mal dem gegenüberhalten, Römer 6, 23, denn der Sünde sollt ist der Tod. Deshalb sterben wir alle. Hier sitzen lauter, mache ich mir nichts vor, Sünder. Und dann sagt er im Kapitel 3, 23, denn es ist kein Unterschied, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollen. Ist das so, Hartmut? Er nickt, würde es auch machen. Alle. Und dann kommt der Satz hier im Johannesbrief, Kapitel 1, habt ihr schon gehabt. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist ein Satz, den habe ich unendlich vielen Menschen gesagt. Und das ist Evangelium pur. Schwierige Stelle, und wenn hier steht, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Also hier steht quasi, wer aus Gott geboren ist, tut keine Sünde oder kann nicht sündigen, sündigt nicht, bewahrt sich, wird vom Teufel nicht angetastet. Hört sich nicht danach an, als ob der Johannes von uns schreibt, oder? War mir eine schwierige Stelle. Ich habe da wirklich nachgeguckt und geguckt, was das bedeutet. Und dann habe ich bei einem Ausleger gefunden, der sagt, das Wesentliche, Johannes schreibt, der Schlüssel zum Verständnis ist die besondere Art, wie Johannes schreibt. Er benutzt oft eine abstrakte Ausdrucksweise und stellt die Sache vor, wie sie grundsätzlich ist und lässt Einflüsse, die diese Sache zuwiderlaufen und Nebengedanken einfach weg. Also er spricht hier im Wesentlichen vom neuen Leben, das wir empfangen durch die Wiedergeburt. Ich gehe davon aus, hier sitzen lauter solche Leute. Und darum sagt er auch dreimal in diesem Text, die aus Gott geboren sind. Stimmt. Stimmt das? Die haben ewiges Leben. Und so sieht uns Gott. Jetzt nehme ich ein Beispiel. Ich sage, ich habe das gelesen und ich finde es gut. Das Leben der Fische spielt sich im Wasser ab. Dem können wir ohne Wenn und Aber zustimmen. Manche Arten springen gerne aus dem Wasser. Und der Kletterfisch überlebt sogar einige Tage auf dem Land. Das ändert aber nichts daran, der Fisch gehört ins Wasser. Verstanden? Die Natur, zur Natur des Kindes Gottes passt keine Sünde. Wir versöhnen uns nicht mit Sünde. Die dulde ich nicht in meinem Leben. Dazu gibt es Bekenntnis der Schuld, Kapitel 1. Wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich. Der kehrt zum Kreuz. Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müde Pilger, du. Bei dem Kreuze kannst du rasten, da ist Ruhe. Luther. Wo Vergebung der Sünden ist, da ist Leben und Seligkeit. Das ist der Urzustand, der richtige Zustand, den wir in Gott haben. Und das ist kein Widerspruch, wie gesagt, der Erklärung von diesem Mann war, der Johannes, der hat einen großen Stil, immer den Gedanken gehabt, ich bin kein Sünder. Das haben wir auch im Seminar damals schon diskutiert, wir sind keine Sünder mehr. Ja, das ist schwierig. Aber es ist so, dass wir Gottes Kinder sind und wir dürfen wissen, wenn wir sündigen, haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Nehmt so mit, ich weiß es auch nicht besser, außer dem, wie es hier gesagt ist. Und ich glaube, das ist kein Widerspruch, weil es mag so sein. Und jetzt zum Schluss. Die Warnung vor Abgötterei. Das ist die Klammer zu des ganzen Buches, des ganzen Textes, der heißt, ganz kurzer Satz, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Das ist eine ganz starke Aussage. Das ist die Klammer, die am Ende dieses Briefes als Klammer zu verstehen ist. Denn Abgötterei ist die letzte große Gefahr für den Einzelnen und für die Christen allgemein. Auch für alle Gemeinden. Paulus hat das mal so geschrieben von einem Mann, den wir alle so kennen, den Satz, Demas hat die Welt lieb gewonnen. Es ist, und das ist die große Angst, die vielleicht da berechtigt ist, dass ich mal die Welt lieb gewinne und dann nicht mehr bei ihm bin. Davor bewahre uns Gott. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Was ist ein Götze? Gibt es noch? Damals haben sie Götzenopferfleisch gegessen. Die haben die Bilder angebetet, die Animisten beten Steine, Toten an und so weiter. Aber was ist ein Götze? Die gibt es auch bei uns. Luther hat das auf diese eine einfache Formel gebracht. An was dein Herz hängt, das ist dein Gott. Kann alles sein. Kann ein ganz lieber Mensch sein, der über Gott steht. Nenne mal einfach ein paar Sachen, die Jesus gesagt hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles, was vor Gott und seinem Reich steht, das ist im Grunde Götzendienst. Was uns wichtig ist. Dann sagt er, hat für mich persönlich Bedeutung gehabt, als meine Kinder mir vorgeworfen haben, Papa, du hast wenig Zeit für uns. Das war, weil man am Wochenende immer viel Dienst hatte. Ich war ja immer unterwegs sonntags. Und dann waren die anderen Eltern mit ihren Kindern unterwegs und ich habe immer in der Spannung zum Dienst gelebt. Und dann habe ich eines Tages meiner Tochter gesagt, hier, Anne, deshalb, da steht, das habe ich immer für mich zum Trost genommen, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Oder wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist mein nicht wert. Also Menschen können für uns zu Abgöttern werden. Man kann so abgöttisch jemanden lieben. Meine Frau und ich haben die Abmachung gemacht, bei uns kommt Jesus immer zuerst, nicht du. Das muss klar sein. In der Auseinandersetzung des Alltagslebens. Jesus zuerst. Und in vielen anderen Dingen des Lebens. Was ist wichtig? Geld? Besitz? Zeit? Hobby? Auto? Alles kann uns zum Götzen werden, wenn es vor Jesus steht. So ist es gemeint. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Damit will ich zum Schluss kommen. Ich will einen Antipunkt setzen mit dem schönen Vers, der auch ein Gebet sein kann und der ein Ausdruck unserer Gesinnung sein möchte. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will dich lieben mit dem Werk und immerwährender Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz erbricht. Amen. Möchte er mit uns beten. Herr Jesus, so stehst du jetzt vor unseres Herzens Tür. Du bist da. Es geht nicht um irgendwelche abstrakten Gedanken und Ideen, sondern es geht um dich, den Sohn Gottes, Gott selbst, der mit uns eins werden möchte. Schenk uns diese Sehnsucht, nie von dir loszulassen. Halt uns nah bei dir, bring uns durch bis zum Ziel, bewahre uns vor Abgötterei. Schenk uns ein Herz, das an dir hängt, alle Tage, bis wir dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Amen.